Wenn du einen Plan hättest und du wüsstest genau, was für eine Veränderung diese Welt braucht, wie würdest du anfangen? Wie würdest du beginnen, deinen Plan umzusetzen? Also natürlich heutzutage das Erste, was man machen muss, Webseite. Also ohne eine Webseite geht ja gar nichts heutzutage, ne? Muss erstmal sein. Aber dann würde man vielleicht eine Pressekonferenz halten. Die Presse einberufen, auf dass man seinen Plan bekannt geben kann, dass es mehr Öffentlichkeit bekommt, dass die Leute anfangen, sich dafür zu begeistern. Man würde vielleicht anfangen, Sponsoren zu suchen, Leute, die bereit sind, Geld zu geben, um diesen Plan umzusetzen, um diese Dinge zu ermöglichen. Man würde Verbündete suchen in der Politik, in der Wirtschaft, Menschen, die an entscheidenden Schaltstellen sitzen, die helfen können, Einfluss auszuüben, dass dieser Plan umgesetzt werden kann. Und wenn man einen Plan hat, um die Welt zu verändern, das ist keine kleine Sache, ne? Das ist schon eine sehr große Sache. Und man will diesen Plan umsetzen, auf dass diese Welt etwas Besseres wird. Aber man muss irgendwelche Schritte angehen, um diesen Plan umzusetzen. Nun, es werden wirklich sehr wenige Menschen sein, die behaupten würden, dass Jesus die Welt nicht verändert hätte. Allerdings, wenn man anschaut, wie er dem angegangen ist, könnte man sich fragen, war das wirklich so klug? Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Jesu Dienst beginnt. Und wir wollen anschauen, genau wie Jesus seinen Plan angegangen ist, die Welt zu verändern. Aber ich würde behaupten, er hat nicht unbedingt das gemacht, was man eigentlich erwarten würde von einem Weltveränderer. Wir schauen heute in Markus Evangelium Kapitel 1. Und Markus, der hält viele von seinen Beschreibungen von Jesus, wie Jesus gehandelt hat, hält er sehr knapp. An anderen Stellen finden wir, dass er mehr Detail mit reinbringt, als was die anderen Evangelisten gebracht haben. Aber wenn wir den Anfang von Jesu Dienst sehen, na, da sehen wir, dass Markus also ein bisschen kärglich mit den Worten gewesen ist. Ich lese aus Markus 1, die Verse 9 bis 11. Kriegen wir die, dass ihr mitlesen könnt? Wunderbar. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Ja, also Jesus hält keine Pressekonferenz. Er ist nicht nach Rom gegangen, also die eigentliche Schaltzentrale der Macht seiner Zeit, ist nicht mal nach Jerusalem gegangen, wo die Macht, gerade die religiöse Macht, in Palästina zu finden war. Er geht in eine Gegend, wo kaum jemand ist. Er geht zu einem recht komischen Prediger und er lässt sich von Johannes taufen. Nun, das Verständnis von der Taufe hat sich über die Jahre und inzwischen über die Jahrtausende hinweg ziemlich verändert, genau was damit getan wird und was darunter zu verstehen ist. Aber ich würde behaupten, eins, was bei der Taufe eigentlich immer dabei gewesen ist, ist, dass die Taufe ein Eingeständnis ist, ich kann es nicht alleine. Ich brauche die Hilfe, die nur Gott mir geben kann. Und in der Taufe macht man das ganz deutlich, dass man sagt, ich brauche diese Hilfe, die nur Gott mir geben kann. Und man könnte vielleicht denken, aber ich denke, Jesus ist Gott. Das heißt, er ist der Sohn Gottes, es ist eine von der heiligen Dreifaltigkeit. Wieso würde Jesus sowas machen brauchen? Nun, natürlich, ich bin Baptistenpastor, ich könnte den ganzen Tag lang über Taufe reden. Ich halte mich an dieser Stelle recht kurz und bündig, aber Jesus hat es in seinem Leben und in seinem Handeln sehr, sehr deutlich gemacht, dass er sich als völlig von dem Vater abhängig gesehen hat. Und es war ihm überaus wichtig, diese Zeit mit dem Vater zu haben. Für ihn war es keineswegs ein Fall von, naja, das kennen wir ja schon, da können wir erstmal weitermachen. Da bin ich ja schon Profi. Sondern er hat sich immer wieder sogar zurückgezogen, um stundenlang im Gebet zu sein, mit seinem Vater zusammen zu sein. Jesus hat deutlich gemacht, dass die Verbundenheit mit seinem Vater unerlässlich wichtig war. Und wenn man die Welt ändern will, geht's gar nicht ohne die Verbundenheit mit dem Vater. Und Gott antwortet auch darauf, dass Jesus sich hat taufen lassen. Jesus sieht den Himmel geöffnet, der Geist kommt wie eine Taube runter und vom Himmel kommt eine Stimme, die sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Hast du dich vielleicht manchmal danach gesehnt, dieseartige Worte zu hören? Von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinem Ehepartner: Ich liebe dich, du bist geliebt, du gefällst mir. Es ist ganz normal, dass wir uns als Menschen danach sehen. Wir brauchen diese Bestätigung. Und viele von uns hier sind getauft und also ich habe manche von euch getauft, ich bin selber getauft worden und ich gebe zu, ich habe es noch nicht erlebt, dass wenn jemand getauft wurde, dass eine Stimme vom Himmel gekommen ist in der Form, wie es hier beschrieben wird. Aber du sollst wissen, wenn du zu Christus gehörst, gelten diese Worte genauso für dich, dass Gott sagt: Du bist mein Kind, ich liebe dich, du gefällst mir. Diese Sehnsucht in deinem Herzen ist echt, aber die Antwort, die unser Vater im Himmel uns gibt, sie ist ebenso echt. Und diese Verheißung darfst du auch für dich in Anspruch nehmen. Gott hat seine Liebe zu uns in vielfacher Hinweise immer wieder bewiesen. Natürlich am größten dem, was Jesus für uns getan hat. Gott erweist es uns auch darin, dass uns seinen Heiligen Geist schenkt. Derselbe Geist, der hier beschrieben wird, dass er wie eine Taube auf Jesus herabgekommen ist. Wenn wir uns zu Gott in seinem Sohn Jesus bekennen, dann bekommen wir seinen Heiligen Geist. Ich weiß, manche Leute sagen: Warum spüre ich das nicht ein bisschen mehr? Ich könnte ein bisschen mehr davon gebrauchen in meinem Alltag, es würde mir sehr helfen. Es gibt viele Beweise der Liebe, viele Beweise der Gegenwart Gottes. Und ich wäre viel zu klein und unvollständig, wenn ich anfangen sollte, hier Listen aufzulisten. Aber ich sage an dieser Stelle: So wahr, wie Jesus sich hat taufen lassen und Gott diese Zeichen seiner Freude darüber gegeben hat, so wahr ist es auch, was Jesus uns auch später gesagt hat, dass er uns den Heiligen Geist geben würde. So wie es die ersten Christen erlebt haben, dürfen wir es heute noch erleben, dass der Geist Gottes uns begleitet und stärkt. Und das brauchen wir in unserem Leben. Ein bisschen mehr dazu später. Zu wissen, dass wir geliebt sind, das verändert unsere Welt. Und ja, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir unsere Welt verändern wollen, dann müssen wir zuerst Veränderte sein. Menschen sein, die von dem Geist Gottes verändert wurden. Nun, jetzt könnte man denken: Okay, Jesus hat sich taufen lassen. Alles schön gut. Jetzt kann er anfangen. Jetzt kann er loslegen. Jetzt kann er losgehen. Ja, Jesus ist dann losgegangen. Aber wieder mal, nicht gerade dahin, wo man denken würde. Nicht auf der Art und Weise, wie man es vielleicht erwarten würde. Schon gar nicht ins Zentrum der Macht. Ich lese aus Markus 1, die Verse 12 und 13. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Hast du schon mal gemalt gesehen? Ja, ihr könnt das einfach da stehen lassen. Ne? Habt ihr es schon mal gemalt gesehen? Vielleicht das eine Taube über Jesus. Jesus steht im Jordan, Taube kommt ganz sanft auf Jesus herab. Vielleicht sogar in einem Film gesehen, dass dieses friedliche Bild von dem Tauben da runterkommt. Ich glaube, diesen nächsten Vers haben die nie in den Filmen oder in den Bildern gezeigt. Hast du dir je vorgestellt, dass dieser Taube anfängt, über ihn rumzuflattern und ihn wegzuschieben und ihn in die Wüste vertreibt? Das ist aber hier, was gesagt wird, dass der Geist Jesus in die Wüste, danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Genauer gesagt würde man sagen, danach trieb der Geist Jesus sofort in die Wüste. Ist auch ein Wort da, was hier nicht übersetzt wurde, was bedeutet, los geht's, sofort, ohne Zwischenstopp oder sowas. Nun, wow, wir denken gerne an diesem friedlichen Täubchen, was hier runterkommt und sich auf den Kopf absetzt und das sieht so schön aus. Wir denken nicht so gerne an den Heiligen Geist, der einen treibt. Aber manchmal ist das wirklich so, dass der Heilige Geist uns auch treibt. Und der Geist hat Jesus in die Wüste getrieben, wo er 40 Tage lang war und von Satan in Versuchen geführt wurde. Hatte sogar wilde Tiere um sich herum. Nun, es wird hier nicht gesagt, ob diese wilde Tiere also freundliche Begleiter waren oder ob sie eine Bedrohung dargestellt haben, aber von dem meisten, was man in der Bibel über wilden Tieren und über die Wüste liest, diese Kombination verspricht nicht gerade sanft zuzugehen, sondern eher eine Bedrohung darzustellen. Und wir könnten denken, interessant, okay, Jesus wird in die Wüste getrieben, wo er 40 Tage lang nichts zu essen hat. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, wo diese Versuchung wesentlich ausführlicher beschrieben wird. Er hatte nichts zu essen und hat wilde Tiere um sich herum, hat Versuchungen vom Teufel. Ach so, okay, er muss erst mal zeigen, dass er der Sache gewachsen ist, dass er seinen Mann genug stehen kann, um diesen Dienst später machen zu können. Aber ich denke, es geht weniger darum, dass Jesus sich erstmal beweisen musste, bevor er in seinen Dienst beginnen konnte, sondern ich denke, etwas anderes spielt eine wesentliche Rolle hier. Ich finde es fantastisch, wie verschiedenste Dinge, die wir heute schon gehört haben, zusammenkommen. Also die Freude darüber, dass wir jetzt im Neuen Testament den Hinweis darauf, dass Jesus Jude war und dass vieles von seinem Handeln auf diesem Hintergrund zu verstehen ist. Fallen dir sonst irgendwelche Beispiele ein, wo Leute durchs Wasser gegangen sind und wo die Zahl 40 eine Rolle gespielt haben? Der Auszug aus Ägypten, das ist natürlich das ganz große Ding. Das Volk Israel ist durch das Rote Meer gegangen. Und im ersten Petrusbrief finden wir auch einen Bezug direkt. Ich glaube, ich bringe das durcheinander. Das ist die andere Geschichte, gleich. Aber das Volk Israel geht durch das Rote Meer. Und dann, weil sie ungehorsam sind, müssen sie 40 Jahre in der Wüste umhergehen. Es gibt aber auch eine andere Geschichte, wo Wasser und 40 eine entscheidende Rolle spielen. 1. Mose 6 und 7. Mann namens Noah. Er wurde beauftragt, ein Boot zu bauen. Tiere sind zu ihm gekommen. Da haben wir auch wieder die wilden Tiere mit dabei. Und es hat 40 Tage und 40 Nächte lang geregnet. Sie sind durchs Wasser. Und 40 spielt eine Rolle. Das ist kein Zufall hier. Ich sage nicht, dass dieses hier nicht passiert ist. Ich glaube schon, dass das hier auch so passiert ist. Aber es ist kein Zufall, weil die Geschichte Jesu ist nicht das plötzlich aus heiterem Himmel, keiner hat irgendwas kommen gesehen, bumm, Gott macht hier irgendwas völlig anderes. Nein, es greift die Geschichte Israels auf und sagt, Leute, das hier ist ein Teil von all dem, was ihr bisher erfahren habt. Das ist ein Teil von dem, was Gott die gesamte Zeit durch die Geschichte getan hat. Das ist Gottes Plan gewesen, vom Anfang an, dass er einen sendet, der die Welt verändern wird. Er hat das Volk Israel ins Leben gerufen, entstehen lassen, um diesen Weltveränderer, diesen Weltretter in die Welt hineinzubringen. Und durch Jesu Erfahrung hier zeigt es den Leuten, Jesus ist die Fortsetzung der Geschichte Israels. Jesus ist Gottes Plan vom Anfang an gewesen. Achso, und das ist dann, wo ich meinte, in 1. Petrusbrief findet man einen direkten Bezug zwischen der Sintflut mit Noah und der Taufe. Also da wird das direkt miteinander in Beziehung gebracht. Aber Jesus identifiziert sich mit der Geschichte seines Volkes, auch um ihnen zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt. Gott geht einen neuen Weg mit den Menschen und das bringt Veränderung für die ganze Welt. Und jetzt fängt Jesus endlich an zu predigen. Also er ist diese anderen Schritte erst durchgegangen, welche, die wir von einem Weltveränderer eigentlich nicht erwarten würden. Aber jetzt fängt er an zu predigen. Ich lese die Verse 14 und 15. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, Jesus ging wieder nach Galiläa. Wir denken, okay, warum soll er nicht nach Galiläa gehen? Sagen wir es so, zu DDR-Zeiten hat es ein Gebiet weiter östlich von hier, das war als das Tal der Ahnungslosen bezeichnet. Das waren die Leute, die kein Westfernsehen bekommen konnten. Ja, die Leute, die kein Westfernsehen bekommen konnten, die wussten nicht, was wirklich in der Welt los war. Die hatten nur das, was, also sagen wir ein bisschen propagandistisch gegeben wurde durch die amtlichen DDR-Nachrichtensender. Aber die Leute, die Westfernsehen gucken konnten, die konnten wirklich wissen, was in der Welt los war. Galiläa, Tal der Ahnungslosen. Also das war wirklich hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Manchen wird es bekannt sein, dass als Jesus verhaftet wurde, dass sein Jünger Petrus ihm gefolgt ist und dass während sie in dieses Prätorium waren, sind verschiedene Leute auf Petrus zugekommen und haben gesagt, du warst doch einer von seinen Jüngern. Und der, nein, nein, war ich nicht. An einer Stelle haben sie gesagt, wir hören es an deinem Akzent. Du kommst doch aus Galiläa. Sie müssen das verstehen. Der Petrus, der konnte nicht leugnen, dass er aus Galiläa kommt. Er konnte sagen, was er wollte. Also, die haben ihn sofort erkannt, weil er diesen komischen Akzent aus Galiläa hat. Also diese Leute hinterm, also am Ende der Welt. So wurde Galiläa gesehen und verstanden. Und wo geht Jesus hin, um die Welt zu verändern? Galiläa. Eigenartig eigentlich. Also Jesus tut immer wieder Sachen, da hätte ihm kein Unternehmensberater der Welt das empfohlen. Also jemand, der wirklich einen Plan hat, der muss das ganz anders angehen. Aber Jesus macht Dinge anders. Anders als die Welt erwartet. Sehr anders, als was die Welt bejubelt. Anders als das, was Menschen von ihm erwartet haben. Aber hat immer wieder gezeigt, dass er wirklich wusste, was in der Welt los war. Jesus geht immer wieder andere Wege, auch mit uns. Wege, die wir nicht erwartet haben. Wege, die uns manchmal gar nicht so angenehm sind, wo wir sagen, nee, du, ich wollte das eigentlich anders haben. Und er sagt, ich weiß. Ich weiß, dass du es anders wolltest. Aber vertrau mir. Das ist immer wieder eine sehr große Herausforderung an uns, Vertrauen aufzubringen. Aber das ist entscheidend. Es ist entscheidend, wenn wir die Welt verändern wollen. Es ist entscheidend, wenn unsere Welt verändert werden soll. Weil unsere Welt kann nur verändert werden, wenn wir verändert werden. Jesus hält eine kurze, knackige Predigt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Zwei Sätze. Also, wenn du die Welt verändern willst, würdest du nicht ein bisschen mehr sagen? Natürlich hat Jesus mehr gesagt. Aber in diesen zwei Sätzen finden wir sozusagen das Herzstück von seiner Predigt. Den Kern von dem, was er zum Ausdruck bringen wollte. Und ja, da würde ich nochmal das aufgreifen, was Uwe gesagt hat, dass er aus der Offenbarung gelesen hat. Geoffenbart kann nur etwas, was schon da ist. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Das Reich Gottes ist nah. Leute, Gott kommt euch nah. Gott kommt zu euch. Du brauchst nicht länger warten. Gott ist zu dir gekommen. Aber das hat Folgen für dein Leben. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, Veränderung ist möglich. Der Haken an der Geschichte ist, wir wollen uns meist nicht verändern lassen. Aber Veränderung ist eigentlich der Kern von dem Evangelium. Das Evangelium verspricht Veränderung. Weil wie kann unser Leben besser werden? Wie können unsere Wunden geheilt werden? Wie können unsere Sünden vergeben werden, wenn wir nicht verändert werden? Jesus ist neue Wege gegangen und er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Nun, wenn wir ehrlich sind, wir haben es meist nicht so gern, wenn jemand unsere Welt auf den Kopf stellt. Nicht wahr? Haben wir sicherlich alle schon mal erlebt, dass irgendetwas gekommen ist, was unsere Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat. Und meist kam das uns nicht so gelegen. Es ist beunruhigend, bringt viel Gewissheit mit sich und das löst schnell Angst aus bei uns. Aber dafür ist die Botschaft, dass Gott zu dir gekommen ist. Er lädt auch dich ein, dich taufen zu lassen, von ihm zu hören, dass du sein geliebtes Kind bist. Er lädt dich ein, dich mit in seinem Programm der Weltveränderung einzusteigen. Das Wort in unserem Text, einer Predigt, was mit kehrt um übersetzt ist, das ist ein Wort, was von einer grundsätzlichen Veränderung spricht, eine völlige Erneuerung. Man kann nicht neue Wege gehen und denken, dass man sich dabei nicht verändern wird. Veränderung ist eigentlich garantiert in unserem Leben. Und wenn wir uns dagegen stemmen, kommen die Veränderungen meist auf uns, stürmen sie meist auf uns ein, ohne dass wir wirklich darauf vorbereitet sind. Aber wenn wir erkennen, dass Veränderung zum Leben gehört, wir können uns seiner Herrschaft, Jesu Leitung unterstellen, dass die Veränderungen, die geschehen, uns nicht überrumpeln, sondern dass wir wissen, dass wir gehalten werden, weil Gott da ist, weil Gott gegenwärtig ist. Und dass all diese Veränderungen uns letztlich nichts anhaben können, weil er die ganze Sache, die ganze Welt unter Kontrolle hat. Ja, die Welt wird verändert. In Mühlhausen, wo ich viele Jahre lang Pastor war, da war eine Familie, es waren mehrere Familien, die über die Zeit Häuser gekauft haben, saniert haben, aber eine Familie, die haben selber gesagt, wir haben uns ein kleines Häuschen gekauft. Und noch bevor ich das Haus gesehen habe, also Ehemann/Vater der Familie hat die meisten Sanierungsarbeiten in Eigenleistung gemacht. Und ich habe ihn einmal während eines Gottesdienstes gefragt, wie viele Container Schütt und Abfall hast du aus dem Haus rausgeholt? 7 Container, sagt er. Ich sagte, 7 Container? Ich dachte, du hättest von einem Häuschen gesprochen. 7 Container? Das ist ja ein Haufen Müll, was da rausgekarrt wurde. Ich habe ihn dann gefragt, hast du vielleicht ein Zimmer unsaniert gelassen? Ein Zimmer einfach so belassen, wie es war, um der alten Zeiten willen. Oder um Leuten sagen zu können, hier, so sah das vorher aus in dem ganzen Haus. Also, so sieht das aus. Nee, sagt er, alles raus. Nicht etwas, um ein bisschen nostalgisch werden zu können, ein bisschen was du festhältst, um die gute alte Zeiten noch zeigen zu können. Nee, alles raus. Und weißt du, es ist komisch, der Heilige Geist bietet uns eine Herzenssanierung an. Aber wir haben diese Angewohnheit zu sagen, nee, aber in den Raum, da gehst du bitte nicht rein. Das behalte ich für mich. Das behalte ich um der guten alten Zeit willen oder das behalte ich, weil es mir wichtig ist. Wir haben so viele verschiedene Gründe, warum wir sagen, nee, also dieses Bereich meines Lebens, da sollst du, lieber Heiliger Geist, nicht hineingehen. Lass deine Sonne überall sonst strahlen, aber da gehst du nicht hin. Und wir merken häufig nicht, wie aus dieser Ecke unseres Lebens eine Dunkelheit ausstrahlt. Klingt vielleicht komisch, aber ist manchmal so. Es kommt etwas, was den Heiligen Geist immer weiter aus den anderen Bereichen unseres Lebens hinaustreiben will. In unserem Leben erleben wir durchaus einen ständigen Gezehre, sagen wir. Manchmal einen ständigen Kampf. Und Jesus stellt die Frage an uns immer wieder: Willst du mir folgen? Willst du Erneuerung erleben? Willst du gute Nachricht haben? Willst du die Welt verändern? Er lädt jeden Einzelnen von uns ein, an seinem Programm der Weltveränderung beteiligt zu sein. In der Apostelgeschichte heißt es an einer Stelle, die Leute, die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, sind auch hierher gekommen. Da haben sie von den Christen gesprochen. Weißt du, es ist tatsächlich nicht unsere Aufgabe, sonntags hierher zu kommen, schön ruhig da zu sitzen, zuzuhören, während der Pastor predigt und dann wieder nach Hause zu gehen und so zu machen wie sonst. Jesus ist einer, der Unruhe in die Welt bringt. Der bringt Veränderung. Veränderung bringt immer Unruhe. Er bringt Veränderung und Unruhe in dein Leben, weil er immer wieder darauf hinweist, du brauchst die Erneuerung. Und er will sich nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, hier, da ist ein Raum, den behalte ich für mich. Die Wunden, die du in deinem Herzen mit dir trägst, Dinge, die andere Menschen dir angetan haben, Verletzungen, die du erlebt hast, Worte, vielleicht sogar physische Gewalt, sie sind Sachen, die uns immer wieder zurückhalten. Und Gott möchte, dass du Heilung erlebst. Das ist die gute Nachricht. Diese Veränderung soll Heilung unseres Herzens, Heilung unserer Seele bringen. Aber wenn wir uns von ihm zurückhalten, manchmal wird es eben so gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der zwingt sich nicht rein, der tritt die Tür meist nicht ein und geht da rein und schmeißt das Alte raus, sondern nur wo er eingeladen wird, kommt er hinein. Und seine Einladung an dich ist, höre das Evangelium. Es gibt Erneuerung. Es gibt Hoffnung. Es gibt neues Leben. Und du kannst neue Wege gehen. Die mögen an vielen Stellen ein bisschen erschreckend erscheinen, aber vergiss bitte nicht, das Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Gott ist zu dir gekommen und er geht mit dir. Und Er lässt dich nicht voranführen, um erstmal zu sehen, ob es sicher ist auf dem Weg. Nein, er geht voran und lädt dich ein, ihm zu folgen, von ihm zu lernen. Ich möchte jetzt einfach einladen, dass wir eine Zeit der Stille nehmen. Dass jeder von uns die Gelegenheit hat, mit Gott zu reden. Ihm zu sagen, Herr, das sind die Punkte, wo ich dir nicht vertraue. Hey, du kannst ehrlich mit ihm sein, er kennt dich sowieso. Es ändert dich mehr, ehrlich mit ihm zu sein, als was es ihn ändert. Werden Sachen für dich wahrscheinlich erst bewusst werden, die er schon lange kennt. Sei ehrlich mit ihm. Sag ihm, was du ihm nicht anvertrauen kannst. Sag ihm, wo du mit ihm enttäuscht bist, wo er deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt hat. Aber höre auf ihn. Lass seinen Geist mit dir reden und dir zeigen, was für einen Weg er mit dir gehen möchte. Und noch eins ganz kurz. Ich habe es über die letzten Wochen mehrfach erlebt, dass ich Gespräche mit Menschen gehabt habe, die gesagt haben, ja, also ich wusste nicht, ob ich zu dir kommen durfte, ich wusste nicht, ob du Zeit hast oder ich diese Fragen stellen darf. Ich bin nicht der Heilige Geist und schon lange kein Ersatz dafür. Aber ich stehe gern zur Verfügung, dass du auch einen Menschen dir gegenüber haben kannst, Fragen zu stellen. Ich habe nicht alle Antworten. Ich habe selber Fragen im Leben und im Glauben. Aber es ist für uns so häufig, so hilfreich, jemanden zu haben, mit wem wir uns austauschen können. Oder vielleicht ist es noch besser, hast du jemanden in deinem Leben, an wen du dich wenden kannst. Geh zu diesen Menschen, rede mit denen über die Fragen und über die Zweifel. Aber du sollst bitte wissen, dass mit dem Amen von meiner Predigt mache ich den Laden nicht zu. Wir können auch gerne einen Termin ausmachen. Aber jetzt haben wir einen Termin direkt mit dem Schöpfer selber. Reden wir mit ihm. Stelle ihm deine Fragen. Vertraue dich ihm an. Amen.